Genau, von uns als Jugend auch nochmal ein herzlich willkommen. Schön, dass wir alle hier zusammengefunden haben. Schön, dass wir den Gottesdienst heute mal ausgestalten können. Und wir haben uns als Thema jetzt nicht irgendeins rausgesucht, sondern wir haben als Thema das Thema aufgegriffen, was wir zum Jugendwochenende schon mal hatten. Dazu werden wir dann noch mal ein paar Bilder sehen, wie wir das dort gemacht haben. Und die Themenpunkte wollen wir heute nochmal besprechen. Und soll es heute großteils um das Thema Martin Luther gehen. Jetzt kann man sich denken, darüber hat man das letzte Jahr ziemlich viel gehört, aber es sind immerhin schon knapp 3 bis 4 Monate wieder her. Und ja, wir wollen 2 von den Solas angucken. Und ich denke, da gibt es doch noch einiges zu erzählen oder zu berichten. Jedoch, damit wir hier ein Stück weit reinkommen, habe ich noch ein paar Fakten über Luther nochmal vorbereitet und noch ein bisschen um die Umstände der Zeit, wo Luther da hingeredet hat im Prinzip. Alles fängt an mit der Geburt von Martin Luther 1483 in Eisleben. Er wird in eine reiche Familie reingeboren, weil der Vater im Bergbau arbeitete. Das war nicht normal zu dieser Zeit, dass man da reich war. Es war eher eine Zeit, die von viel Angst und Leid geprägt war. Das lag vor allem daran, dass viel Krieg war, viele Bürgerkriege, die schnell angezettelt wurden und auch viel Hunger. Es war außerdem eine Zeit, die vom Mittelalter, sprich vom 15. Jahrhundert, zur Neuzeit überwandelte. Martin Luther, der war von der Armut relativ gut abgeschirmt. Er hatte wenig Leid durch die reichen Verhältnisse in seiner Familie und es ging auch so weiter, denn er war ziemlich erfolgreich in der Schule und seine Eltern konnten ihm seinen Studiumplatz finanzieren. Er studierte Jura, hat das zumindest angefangen. Wie wir alle wissen, kam dann jedoch die Wende. Er kam in ein starkes Gewitter und hat mit Gott dort geredet. Und wir wissen alle, wie es ausging. Er kam ins Kloster. Und die Klöster waren damals nicht wie heute, dass es dort schön warm ist, man Essen bekommt, sondern es war hart, es war kalt und man musste sehr schwer arbeiten. Da ging er dann hin und er lernte viel von Gott. Außerdem studierte er Theologie und er erkannte einen wichtigen Punkt, dass die katholische Kirche mit den Ablassbriefen und dem Einsammeln von den Sündengeldern, sage ich jetzt mal, die schlimmen Verhältnisse noch viel mehr verschlimmerte. Dadurch waren die Menschen jetzt nicht nur irgendwie arm dran, sondern, also vom Seelischen her arm dran, sondern auch noch von den Gütern her arm dran. Er erkannte das und er ließ einen Appell im Prinzip 1517 mit seinen Thesen. Darunter sagt er außerdem, kommen diese 4 Solas vor oder Solos. Und als kleinen Einstieg sage ich euch jetzt mal, was die alle noch bedeuten. Also Sola Fide, allein Glaube, Solus Christus, allein Christus, Sola Scriptura, allein die Schrift und Sola Granita, allein Vergebung. Dazu werden wir jetzt gleich noch mehr hören, zumindest von 2 von denen. Aber vorneweg wollen wir uns noch ein paar Bilder von unserem Jugendwochenende angucken und genau.
Richtig, wie Jan es schon erwähnt hat, werde ich euch jetzt noch ein paar Bilder zeigen vom Jugendwochenende. Wie ihr wisst, sind wir jedes Jahr als Jugend zusammen ein Wochenende weg. Letztes Jahr war das die Hüttstadtmühle in Marienberg. Und als Jugend haben wir immer ein bestimmtes Thema und wie auch schon erwähnt wurde, ging es da um Martin Luther, beziehungsweise um Sola Gratia. Ja, also es ist halt so, abends ist halt meistens so, es gibt halt erst was zu essen und danach ist halt Zeit zum Quatschen, Spiele spielen. Das geht ziemlich lange meistens und dann früh wieder gemeinsames Frühstück und davor stille Zeit, kann sich jeder selber Zeit nehmen, Bibel zu lesen. Und ja, danach ist eine Bibelarbeit, da ging es um das Sola Gratia. Danach gab es ein Mittagessen. Ja, jetzt perfekt, genau, das ist abends, Zeit zum Spiele spielen. Früh gemeinsames Frühstück. Dann genau die Bibelarbeit, wie ich schon erwähnt hatte. Dann wieder ein gemeinsames Mittagessen und nachmittags haben wir uns dann auf den Weg gemacht zur sogenannten Hütte in Popershau. Ja, der Weg war ziemlich steil, wie man hier sehen kann, aber das hat uns nicht abgehalten. Dort in der Hütte haben wir das Lebenswerk von Gottfried Reichel betrachten dürfen. Er war ein Schnitzer und hat sehr viele biblische Geschichten nachgestellt, damit es für Nichtchristliche anschaulicher wird. Und da haben wir seine Ausstellung besucht. Ja, hier seht ihr noch ein paar. Was auch sehr besonders war, die Schnitzereien waren alle sehr detailreich. Ja, hier seht ihr zum Beispiel die Kreuzigung. Danach gab es noch was zu essen und dann haben wir uns auch schon wieder auf den Rückweg gemacht. Dann gab es sogar noch welche, die genug Kraft hatten, um eine Runde Fußball zu spielen auf dem matschigen Rasen. Und abends mussten wir dann alle in schicker Garderobe antreten. Und es gab ein 5-Gänge-Menü, alles sehr vornehm. Und dann ganz am Abend gab es dann noch lustige Gruppenspiele. Ja, wo man auch Geschicklichkeit beweisen musste. Oder Teamfähigkeit. Und am nächsten Früh dann haben wir auch unseren eigenen Gottesdienst gefeiert mit Abendmahl. Und das war's dann auch schon. Danke.
Ja, wie ihr schon gehört habt, liegt das Jugendwochenende jetzt schon eine Weile zurück. Es sind schon mehrere Monate. Es lag im Jahr 2017 und das war ja bekanntlicherweise das Lutherjahr. Ja, ihr habt es schon gehört. Wir haben uns da auch thematisch dran ausgerichtet. Jetzt wäre es allerdings falsch zu sagen, es wäre an dem Wochenende um Luther gegangen, weil wir wollen uns natürlich als Jugend auch mit der Bibel beschäftigen. Und wer genau die Bibel liest, der wird feststellen, Luther kommt da gar nicht vor. Deswegen ist es vielleicht korrekter zu sagen, wir haben die 4 Solas von Luther behandelt, wie das der Jannes auch schon erwähnt hatte. Die entstammen nämlich alle aus der Bibel und lassen sich anhand der Bibel belegen. Ja, es sind insgesamt 4 Stück. Wir haben sie gerade eben gehört. Kriegt ihr sie denn jetzt noch zusammen? Schafft es jemand, diese 4 Solas zu sagen? Gut, ich denke, ihr würdet es schaffen. Es traut sich jetzt keiner. Ich würde jetzt auch nichts sagen, wenn ich hier vorne sitzen würde. Ja, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus. Das sind die 4 und das heißt auf Deutsch allein durch die Schrift, allein durch die Gnade, allein durch Glaube, allein durch Christus. Ja, ihr stellt vielleicht selber fest, das ist ziemlich viel für ein Wochenende. Und deswegen haben wir auch 1 Sola weggelassen, das Sola Scriptura. Wir dachten vielleicht, dass das Thema jetzt nicht so wichtig für uns ist. Wir leben in einer bibeltreuen Gemeinde und da ist das ja eigentlich klar. Ich denke da jetzt nicht mehr ganz so sehr darüber, aber das soll jetzt auch nicht unser Thema sein. 3 Solas sind übrig geblieben für das Jugendwochenende und 2 wollen wir heute behandeln, weil ja heute ist noch ein bisschen weniger Zeit, deswegen können wir bloß 2 oberflächlich betrachten. Ich möchte mit Sola Gratia beginnen, allein aus Gnade. Wir haben den Samstag früh mit einer Gruppenarbeit begonnen, in der Bibelarbeit. Und jede Gruppe hat mehrere Bibelstellen bekommen, wo sie verschiedene Aussagen zum Thema Gnade ausarbeiten sollte. Und das war so eine Art theoretische Grundlage, wo ich denke, das ist den meisten hier bekannt, das ist euch klar. Und ich möchte die 4 Punkte jetzt einfach nur kurz nennen und kurz erläutern. Aber Ich habe auch alle Bibelstellen hier stehen. Das heißt, wer nachprüfen will, dass das auch wirklich in der Bibel steht, der darf das gerne einsehen. Das ist natürlich erwünscht. Ja, der erste Punkt, den wir ausgearbeitet haben, ist: Gnade kommt von Gott. Und das bezieht sich jetzt erstmal auf die Gnade ganz im Allgemeinen. Nicht nur die errettende Gnade, sondern auch die bewahrende Gnade oder zurechtweisende Gnade. Und das ist an sich ja erstmal ziemlich logisch, weil wenn wir Gottes Gesetze missachten, ist er ja der Einzige, der uns dafür Gnade zusprechen kann, weil wir gegen seine Gesetze verstoßen haben. Der Mensch kann uns nicht kann uns keine Gnade zusprechen. Er kann uns nicht von der Sünde freisprechen, wie das vielleicht in manchen Konfessionen üblich ist. Aber wir können das so in der Bibel nicht lesen. Der zweite Punkt, den wir ausgearbeitet haben, ist, dass Gnade unverdient ist. Auch das ist logisch. Das Gesetz gilt ja weiterhin. Und wir werden feststellen, keiner kann es halten. Das heißt, keiner kann sich den Eintritt ins Himmelreich verdienen. Und somit können wir die Gnade nur als ein Geschenk von Gott annehmen. Und egal, wie groß die Schuld ist, egal, was wir tun, Gott gibt uns die Gnade, ohne dass wir irgendetwas da dazu tun könnten. Der dritte Punkt ist: Gott ist reich an Gnade. Gott kann auch die schlimmsten Vergehen vergeben und ist dann immer noch gnädig. Wir können das auch in der Bibel lesen. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel die Geschichte von Kain und Abel. Dort ja, war Gott dem Kain gnädig, obwohl er einen Mord begangen hatte. Die Geschichte von David und Bathseba. David hat Gnade erfahren, obwohl er Mord und Ehebruch begangen hat. Oder auch die Geschichte von Petrus und der Hahn. Petrus hatte Jesus verleugnet, aber trotzdem war Jesus ihm gnädig und hat ihm auch eine erneute Chance gegeben, indem er ihn gefragt hat, ob er ihn denn liebt. Der vierte Punkt ist: Gott bietet uns seine Gnade immer an. Es gibt kein zu spät, dieses Gnadengeschenk Gottes anzunehmen, solange wir hier auf dieser Erde leben. Die Gnade steht uns immer zur Verfügung. Auch hier wieder ein Beispiel aus der Bibel. Der Verbrecher, der mit Jesus zusammen am Kreuz hing, der hat noch ganz, ganz kurz vor seinem Tod die Gnade für sich in Anspruch genommen, ohne dass er jemals irgendwie Jesus nachgefolgt wäre. Er hatte ja keine Möglichkeit dazu. Er hing ja die letzte Zeit nur noch am Kreuz, die letzten Stunden seines Lebens. Egal, welche Vorgeschichte wir haben, egal, was wir schon getan haben, Gottes Gnade steht uns immer zur Verfügung. Ja, das sind so die vier Punkte als grundlegende Fakten, die wir zur Gnade ausgearbeitet haben. Und ich denke, mit den vier Punkten sollte auch jeder einverstanden sein. Da wird es höchstwahrscheinlich keine Widersprüche eurer Seiten geben. Also möchte ich weiterfahren mit dem, was wir noch am Samstagvormittag behandelt haben. Warum musste Luther denn überhaupt so viel von Gnade erzählen? Der Jannes hat das schon ganz gut angedeutet. Der Teufel hatte sich damals eine recht gute Lüge ausgedacht. Den Leuten wurde erzählt: Wer weiß, ob Gottes Gnade bei deinen schlimmen Sünden ausreicht. Vielleicht musst du ja doch noch ins Fegefeuer, könnte ja sein. Besser du betest noch ein, zwei Vaterunser und kaufst noch einen Ablassbrief, dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist besser, wenn du es so machst. Das wurde den Leuten damals erzählt und die haben das geglaubt. Heute würde das kein Mensch mehr glauben. Jeder weiß, dass das eine Lüge ist. Keiner würde darauf reinfallen. Aber trotzdem ist der Teufel in den letzten 100 Jahren nicht untätig geblieben. Der hat sich neue Lügen ausgedacht. Und eine Lüge, die uns heute erzählt wird, könnte vielleicht wie folgt klingen: Sünde ist doch gar nicht so schlimm. Das vergibt Gott doch so und so. Gott liebt die Menschen so sehr, da schaut er auf die Sünde gar nicht mehr. Das fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Du kannst schon als Frau predigen, das geht, das ist nicht so schlimm. Du kannst dir im Internet Pornos anschauen, das ist nicht so schlimm, das kann man schon machen, das machen alle. Und du kannst mehrere Frauen haben, auch das ist heute ganz normal, das ist alles nicht so schlimm. Gott liebt dich so sehr, dass er darauf gar nicht achtet. Und das ist eine Lüge, wie sie heute vielleicht erzählt wird. Und daraus resultiert meines Erachtens auch ein falscher Umgang mit der Gnade Gottes. Wir haben den Samstag früh diesbezüglich noch einen Text angeschaut, den wir jetzt gemeinsam betrachten wollen. Dieser Text steht in Markus 7, Vers 24 bis 30. Den könnt ihr jetzt bitte mal aufschlagen. Markus 7, Vers 24 bis 30. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyros und trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ja, was ist das Besondere hier an diesem Text? Es ist die einzigste Begebenheit in den Evangelien, wo wir lesen können, dass Jesus Israel verlässt, also das Gebiet, das Staatsgebiet von Israel verlässt. Er geht hier nach Sidon und Tyros, die römische Provinz Phönizien. Das ist heute die Gegend des Libanon. Ja, das Besondere ist, der König der Juden geht zu den Leuten, für die er nicht auf die Welt gekommen ist. Ja, wer war denn diese Frau? Wir konnten lesen, das war eine syrophönizische Griechin und in einem anderen Evangelium können wir noch lesen, dass es eine Kanaanäerin ist. Das heißt, diese Frau ist alles Mögliche, bloß Jüdin, das ist sie nicht. Was können wir daraus für eine Schlussfolgerung ziehen? Alle Verheißungen des Volkes Israel gelten nicht für diese Frau. Die Wunder, die Jesus tut, die tut Jesus nicht für diese Frau. Die hat da nichts zu erwarten. Jesus war auch nicht der König dieser Frau. Er ist auch nicht unser König. Er ist der König der Juden. Die Frau hat nichts von Jesus zu erwarten. Sie hat nichts von ihm verdient. Und jetzt, an der Stelle sollte es bei euch klingeln. Wenn ich sage, die Frau hat nichts von ihm verdient, dann könnte der Text ja was mit Gnade zu tun haben. Wie begegnet denn die Frau Jesus, um diese Gnade für sich in Anspruch zu nehmen? Die Frau hat ein Anliegen. Ihrer Tochter soll geholfen werden. Die Frau verlangt etwas, ohne dass sie es verdient hätte. Wie stellt sie das an? Die Frau fällt vor Jesus nieder, können wir lesen. Ich persönlich bin noch vor niemandem niedergefallen. Das ist schon ein ziemlich starker Ausdruck und ein starkes Zeichen des Respektes, was die Frau hier tut. Das hat was zu tun mit Selbsterniedrigung und Selbstverleugnung. Die Frau macht sich klein vor Jesus und sie nimmt eine bittende Haltung ein. Und die Frau nennt ihn Sohn Davids, so können wir im Matthäus-Evangelium lesen. Die Frau hat die Wahrheit erkannt. Das Volk Gottes, die Juden, haben diese Wahrheit nicht erkannt. Das heißt, die Frau weiß, dass sie überhaupt kein Anrecht auf Hilfe von Jesus hat. Und es kommt jetzt noch viel unerwarteter, wenn wir uns Jesus' Reaktion anschauen. Was sagt Jesus? Ich übertrage es mal ein bisschen ins heutige Deutsch. Er sagt, du bist ein dreckiger Hund, wegen dir bin ich überhaupt nicht hier. Und das ist jetzt auch nicht übertrieben, weil im Urtext steht für Hund das Wort Hündlein und das ist ein sehr, sehr abfälliges Schimpfwort. Das heißt, Jesus fährt die Frau hier regelrecht an. Ja, Jesus startet ein Exempel. Er macht ganz klar deutlich, diese Frau hat von Jesus nichts zu erwarten. Er ist nicht ihretwegen gekommen. Die Frau hat das Brot, gemeint sind damit die Segnungen und die Verheißungen für das Volk Israel, nicht verdient. Dieses Brot ist bloß für die Kinder, also für das Volk Israel. Wie reagiert denn nun die Frau darauf? Und das, finde ich, ist sehr erstaunlich. Sie sagt einfach nur, ja, Herr. Die bestätigt den Vorwurf gegen sie. Die bekennt sich zu ihrer Situation, dass sie nichts verdient hat von Jesus, dass sie kein Anrecht auf Segnungen oder Wunder hat. Ich muss sagen, mir ist noch kein so demütiger Mensch begegnet. Ich denke, von dieser Frau können wir alle noch lernen. Die Frau fährt aber noch fort und fragt, ob sie denn nicht wenigstens ein paar Krumen abbekommen könnte. Und jetzt lässt sich unser Herr erweichen. Zwar bekommt sie nichts von den Segnungen Israels ab und auch nicht die errettende Gnade. Kann sie ja noch nicht. Jesus ist ja zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gestorben. Aber sie bekommt ein paar Krumen ab. Ihre Tochter wird geheilt. Die Frau hat eingesehen, dass sie nichts verdient hat. Und dennoch wird ihr in diesem Punkt Gnade zuteil. Ich möchte es noch mal ganz kurz zusammenfassen, diese Geschichte. Jesus als König der Juden wird von einer kanaanäischen Frau gefragt oder gebeten, ihr zu helfen. Der Frau ist bewusst, dass sie keine Hilfe verdient hat. Und dennoch ist unser Herr gnädig und hilft ihrer Tochter. Ich finde, diese Geschichte ist ein Musterbeispiel dafür, wie Gnade funktionieren kann. Und wie sieht das bei uns aus? Kommen wir auch mit einer so demütigen Haltung zu Jesus, wenn es um Gnade geht? Wir müssen uns das mal vor Augen führen. Die Frau hat nichts falsch gemacht. Die ist einfach nur im falschen Land geboren, aber das ist ja kein Verbrechen. Die Frau hat sich selbst erniedrigt vor dem Herrn und wollte doch nur etwas ziemlich Geringfügiges von ihm erbitten. Und bei uns, oft kommt es mir so vor, wir kommen fordernd vor Jesus und verlangen nach der Gnade, die uns zusteht. Denken wir zumindest. Und wenn wir vor Jesus treten, sagen wir dann auch, ja Herr, du hast recht, ich bin ein Sünder. Vielleicht, wenn wir lügen oder falsche Dinge weitererzählen, sagen wir an zu unserem Herrn, ja Herr, das habe ich getan und bekennen dann unsere Schuld vor unseren Mitmenschen. Oder wenn wir uns selbst in ein besseres Licht stellen, sagen wir dann, ja Herr, das habe ich getan und bekennen das dann vor unseren Mitmenschen. Oder wenn wir uns sexuell verunreinigen vor Gott oder an unseren Mitmenschen, sagen wir dann, ja Herr, das habe ich getan und bekennen wir dann auch diese Schuld. Oder wenn wir unsere Geschwister hassen, weil sie uns vielleicht schlimme Dinge angetan haben, sagen wir dann, ja Herr, das habe ich getan und gestehen das auch vor unseren Mitmenschen. Und ich will mich selbst nicht besser stellen. Auch ich habe mit dem einen oder anderen Dinge Probleme. Und vielleicht ist es auch korrekt, wenn man sagt, ich hasse Geschwister, Geschwister im Herrn. Obwohl sie, so denke ich zumindest, durch die Gnade des Herrn errettet sind. Das Recht dazu habe ich nicht, das kann ich nicht machen, das ist Sünde. Ich kann keine Geschöpfe Gottes, die er erschaffen hat und errettet hat, hassen. Das geht nicht. Das ist nichts anderes als Sünde. Und Jesus weiß das. Ihr wisst jetzt auch. Aber für alle hier Anwesenden, alle eingeschlossen, gelten die Aussagen, die ich zu Beginn meiner Ausführung getroffen habe. Gott gibt uns seine Gnade jederzeit und er gibt sie reichlich für alle Menschen. Und das tut er gern und wir können nichts für diese Gnade dazu tun. Und da können wir uns drauf verlassen, weil Gott treu ist und weil sein Wort wahr ist. Aber ich hoffe, wir können von dieser Frau lernen, wie wir mit diesem großartigen Gnadengeschenk umgehen können. Wir wollen euch als Jugend jetzt noch ein Lied singen, und zwar das Lied Nummer 273 im Liederbuch, Befreit durch deine Gnade.
Das zweite Sola, mit dem wir uns heute noch beschäftigen wollen, ist Solus Christus, allein Christus. Am Ende ist das irgendwie so das zentrale Thema der Reformation oder das, was es am Ende nochmal zusammenfasst. Und irgendwo auch, denke ich, das Entscheidende für Luther, allein Christus. In der Zeit Luthers, das haben wir ja schon vorhin gehört, da hat die Kirche viele Wege verkauft, wie man Gott gnädig stimmen kann. Da gab es Reliquien, die man besuchen konnte, Ablassbriefe, die man kaufen konnte, Pilgerreisen zu irgendwelchen bestimmten Orten oder Treppensteigen in Rom. Alles, um irgendwie Gott für sich oder seine verstorbenen Angehörigen gnädig zu stimmen. Ich meine, heute ist das wirklich nicht mehr so. Das ist auch in der katholischen Kirche nicht mehr so vertreten. Aber trotzdem ist es doch auch ein bisschen ähnlich. Es gibt irgendwie 1000 verschiedene Wege, um in der Religion sein Glück zu finden. Und einer davon ist halt Jesus. Jeder darf so seinen eigenen Weg gehen, sich seinen eigenen Weg suchen, aus den ganzen Religionen, die es so gibt, sich das Beste raussuchen. Alles ist erlaubt, jeder Weg ist irgendwie richtig. am Ende glauben wir doch sowieso alle an den gleichen Gott und Hauptsache man führt ein anständiges Leben. Das ist ja doch eher so die Grundstimmung heutzutage bei uns in Deutschland, so im Westen. Wenn es da heißt, allein Christus, das erscheint heutzutage doch eher sehr intolerant, wo doch die Toleranz das höchste Gut scheint. Trotzdem halten wir Christen daran fest, allein Christus, und stellen dieses Credo in das Zentrum unseres Glaubens. Warum ist das so? Warum war das für Martin Luther so wichtig, so entscheidend? Warum ist das für uns heute noch so entscheidend? Die Bibel zeigt uns ganz klar und unmissverständlich ein Solus Christus, ein allein Jesus Christus. Und ich möchte uns da am Anfang zwei Bibelverse rausstellen, die das so sagen. Einmal im Johannes 14, Vers 6, den wahrscheinlich auch die meisten im Ohr haben, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, nur durch Jesus Christus. Und ein anderer Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen und sie angeklagt werden, gefragt werden, in welchen Namen habt ihr diesen gelähmten Mann geheilt? Warum habt ihr das getan? Wie ist das? Hängt das zusammen? Und sie sagen, das geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, dem Christus. Und sie sagen dem Hohen Rat und auch uns in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn in der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. Allein Christus, Jesus ist der einzige Weg, der zur Rettung führt, der zum Vater führt. Die Bibel zeigt uns ganz klar, es gibt keine anderen Wege, keine anderen Möglichkeiten, irgendwie zu Gott zu kommen, als nur durch Jesus Christus. Keine Reliquien, keine religiösen Rituale oder sonstigen Bemühungen sind der Weg, die uns die Rettung schaffen. Regelmäßige Gottesdienstbesuche vielleicht oder der Besuch einer Bibelschule. Das rettet uns nicht. Das hilft uns sicherlich in vielen Dingen, aber es rettet nicht. Der einzige Weg zur Rettung ist Jesus Christus. Was aber dazu auch dazu gehört, Jesus Christus ist nicht nur der einzige Weg, er ist auch der einzig ausreichende Weg. Und es braucht nicht nur irgendwelche zusätzlichen Dinge, um zu Gott zu kommen. Christus hat schon alles getan, was nötig war und was nötig ist. Auch hier möchte ich uns zwei Bibelverse lesen, die das nochmal bestätigen oder das so ausdrücken. Der erste Brief steht im Römerbrief, der erste Vers im Römerbrief. Kapitel 3, Vers 24. Da stellt Paulus zunächst einmal fest, dass es irgendwie keinen Menschen auf der Welt gibt, der Gottes Ansprüchen gerecht wird, sondern dass alle in der Sünde gefangen sind, dass keiner so von sich aus zu Gott kommen kann. Aber dann schreibt er im Vers 24, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also es reicht allein die Gnade, die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben, und keine zusätzlichen Leistungen, keine zusätzlichen Werke sind nötig, um das irgendwie zu erreichen oder daran das zu bekommen. Und ein anderer Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Da kommt es auch nochmal so zum Ausdruck, dass das, was Jesus getan hat, völlig ausreichend ist und nichts weiteres braucht. Hebräer 10, Vers 10. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für allemal als Opfer dargebracht hat. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist etwas Einzigartiges und völlig Ausreichendes. Da brauchst du nicht noch zusätzliche Dinge. Im Alten Testament gab es die Opferlämmer, die irgendwie bei verschiedenen Anlässen immer wieder geopfert werden mussten, um irgendwie eine Sündenvergebung zu erwirken oder die die Ernsthaftigkeit der Sünde auch deutlich gemacht haben, wo der hohe Priester jedes Jahr neu mit einem Opferlamm oder mit dem Blut von einem Opferlamm ins Heiligtum gehen musste, um vor Gott die Verbindung zwischen dem Volk Israel und Gott wieder reinzumachen. Das alles ist jetzt nicht mehr nötig, weil Jesus Christus das endgültige Opfer gebracht hat. Das, was wirklich alles möglich gemacht hat oder was alles bezahlt hat. Und darum ist Jesus Christus das Zentrum unseres Glaubens, weil er allein genug ist, weil er allein den Weg geschaffen hat, weil er allein ausreichend ist, weil wir nichts anderes brauchen. Wir brauchen nicht noch einen zusätzlichen Mittler, so wie das vielleicht in der katholischen Kirche mit den Heiligen oder in der orthodoxen Kirche mit den Heiligen so geregelt ist, dass man da irgendwie noch andere Leute anruft. Das brauchen wir nicht, das ist nutzlos. Allein Christus ist der Weg und allein Christus ist der, der alles ausreichend für uns getan hat. Er ist das Haupt der Gemeinde, ist der, der über uns steht. Und er ist gleichzeitig auch das Fundament unseres Glaubens, der uns trägt, der uns hält auf die Versprechen von Jesus Christus und auf sein Werk, was er getan hat. Darauf können wir unser Leben bauen und wir dürfen wissen, dass es tragen wird, dass es uns hält. Unser Herr hat uns das vorgelebt, das, was er uns auch aufgetragen hat, was er uns geboten hat. Wie das dann aussieht, ein Leben in der Abhängigkeit von Jesus Christus, ein Leben in der Verbindung zum Vater, in Vertrauen auf Gott, Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Barmherzigkeit. Und so ist Jesus Christus zugleich die Grundlage unseres Glaubens und das Ziel unseres Glaubens, der, auf den wir hingehen, auf den wir hinschauen. Und da kommt jetzt noch ein dritter Punkt rein, was das heißt, allein Christus. Nämlich allein Christus nachfolgen. Ihm nach. So wie er uns vorgelebt hat, ihm hinterherleben. Das, was er uns vorgelebt hat, tun. Und die Bibel sagt uns auch, wir können nur entweder Christus nachfolgen, allein Christus nachfolgen oder etwas anderem. Es ist auch eine Entscheidung für ein radikales Leben, nämlich nur mit Christus und nicht noch nebenbei für Karriere, Familie, Gesundheit oder was auch immer man sich da vielleicht vorstellen könnte. Am Ende ist es ein Leben, wo wir allein Christus nachfolgen wollen. Das sind alles Dinge, die in diesem Solus Christus, allein Christus drinne stecken. Und am Ende entscheidet sich in ihm alles. Allein Christus bringt Rettung. Allein Christus ist genug. Allein Christus ist das Fundament und das Ziel unseres Glaubens. Und allein ihm wollen wir nachfolgen. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, auch sehr herausfordernd, weil es von uns viel fordert. Aber es ist auch eine befreiende Erkenntnis, weil wir merken, es hängt nicht unbedingt an uns und an dem, was wir schaffen, sondern es hängt am Ende alles an Jesus Christus und an dem, was er für uns getan hat. Und er hat alles für uns getan. und dass wir das erleben dürfen, das ist Gnade. Das ist das, was uns Samuel gesagt hat. Diese Gnade, die alles umfasst, diese Gnade, die wir eigentlich gar nicht verdient haben und die wir ganz demütig und dankbar annehmen dürfen. Das gilt für uns heute noch genauso, wie das damals für Luther galt, als er oder ihm das so bewusst geworden ist. Ich will noch mal kurz die 4 Grundsätze zusammenfassen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ne? Das, was wir jetzt nicht angesprochen hatten, sola fide. Allein der Glaube rettet uns. Das Vertrauen darauf, dass Jesus für uns alles getan hat. Und nicht irgendwelche Dinge, die wir noch zusätzlich tun würden. Sola gratia. Wir sind aus Gnade errettet. Das ist etwas, was von Gott ausgeht und was wir nicht verdient haben. Sola scriptura. Damit haben wir uns heute auch nicht beschäftigt. Aber das sagt uns, dass die Bibel, das Wort Gottes, die alleinige Autorität ist, unter der wir unser Leben stellen dürfen, dass uns das vermittelt, was wir hier lesen und wissen dürfen. Diese Erkenntnisse, allein Gnade, allein Glaube, allein Christus, das hat Luther nicht durch irgendwelche religiösen Übungen oder sowas rausgefunden, sondern durch das Studium der Bibel, weil es uns das klar macht und es uns deutlich macht und wir uns darauf auch verlassen dürfen. Am Ende solus Christus, allein Christus ist der Weg, das Fundament, das Ziel unseres Glaubens. In ihm ist das alles irgendwie nochmal zusammengefasst. Er ist auch das Wort Gottes. Manche nehmen auch noch ein fünftes Sola mit dazu. Soli Deo Gloria. Allein Gott sei die Ehre. Und ich denke, wenn wir in diesen Glaubensgrundsätzen leben, dann wird uns das auch von Herzen kommen. Allein Gott die Ehre zu geben und dann bringen wir Gott auch die Ehre durch unser Leben. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen. Das Lied 443.